guys.
Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin am 16. April 2021 bei Radio Dreieckland. Im Studio heute die Maike. Zunächst die Übersicht über unsere heutigen Beiträge. Nur einen Klimaaktivisten gefangen, dem dafür 3 Straftaten reingewirkt. Wanzen, angezapfte Telefonleitungen und Geheimdienste. Prozess gegen flüchtlingssolidarische Organisationen in Italien mutet wie eine Netflix-Serie an. Dann alle Jahre wieder ist Spargelzeit. Außerdem, Zirkustruppe kann Corona-bedingt seit Monaten nicht weg. Antiziganistischer Brandanschlag bei Ulm. Pfefferspray brannte nicht lang genug. Klage gegen gewalttätigen Polizeieinsatz abgewiesen. Und 100 Jahre Rote Hilfe über die Anfänge der Roten Hilfe im April 1921. Doch zunächst die Nachrichten.
Ganz aktuell aus Karlsruhe.
Bundesverfassungsgericht kippt Mietendeckel des Landes Berlin. Der Deutsche Mieterbund fordert bundesweiten 6-jährigen Mietenstopp. Zitat, die Entscheidung aus Karlsruhe ist bitter, trifft sie doch die BewohnerInnen von 1,5 Millionen Berliner Mietwohnungen hart. Aber sie ist auch ein lauter Weckruf an den Bundesgesetzgeber, endlich zu handeln und die Mietenexplosion in vielen deutschen Städten zu stoppen. Das erklärt der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, anlässlich der gestern bekannt gewordenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel. Dieses besagte, dass mit Berlins Alleingang die Einheit der Rechtsordnung gefährdet sei. Das schreibt die Zeitung Neues Deutschland. Der Berliner Mietendeckel, der seit Ende Februar 2020 in Kraft ist und die Berliner MieterInnen vor stetig steigenden Mieten schützte, wurde gestern in Karlsruhe für verfassungswidrig erklärt, mit der Begründung, dass das Land keine Gesetzgebungskompetenz habe. Die durch dieses Urteil entstandenen Konsequenzen werfen weitere Streitfragen auf, die vermutlich gerichtlich zu klären sein werden. Eine Konsequenz der Entscheidung ist jedoch bereits jetzt klar. Eine wirksame Mietenbegrenzung auf Bundesebene ist überfällig, so der Deutsche Mieterbund. Der Anfang dazu ist gemacht. Am 19. Februar 2021 startete die bundesweite Kampagne Mietenstopp. Mittlerweile unterstützen über 56 Initiativen, Verbände und Organisationen, darunter auch der Deutsche Mieterbund, die Kampagne und es werden täglich mehr. Zitat: Nachdem der Berliner Weg gestern in Karlsruhe gestoppt wurde, werden wir mit noch mehr Ansporn für einen bundesweiten Mietenstopp kämpfen. Und dabei sind wir nicht alleine. Eine immer größer werdende Allianz aus MieterInnen, Mietvereinen und Initiativen, Gewerkschaften und Sozialverbänden kämpft gemeinsam dafür, dass Mieten endlich wieder bezahlbar werden. Jetzt erst recht. Zitat Ende. Das sagt Lukas Siebenkotten. Allerdings die Tatsache, dass die CDU im Bundestag großzügig mit Großspenden auch von Immobilienunternehmen unterstützt wird. Allein im letzten Jahr waren es nach Angaben des Tagesspiegels 1,25 Millionen Euro. Lässt die Hoffnung auf einen bundesweiten Mietenstopp schnell schwinden. Gestern zog eine wütende Demo durch Berlin, an der nach Polizeiangaben etwa 10.000 Menschen teilnahmen. Und noch eine Recht auf Stadt-Nachricht. Vonovia MieterInnenbündnis fordert transparente Abrechnung und Rückzahlung von Miete. Aus Anlass der heutigen Hauptversammlung der Vonovia SE hat das Vonovia MieterInnenbündnis an seine Forderungen gegenüber dem Konzern erinnert. Die Vonovia müsse endlich Kostentransparenz herstellen und auf unberechtigte Mieterhöhungen verzichten, forderten Mitwirkende des Bündnisses, zu dem sich im März etwa 20 Mietvereine und Mieterinitiativen zusammengeschlossen hatten. Ihre Kritik und ihre Forderungen an die Vonovia hatten die Mieterorganisation in diesem offenen Brief zusammengefasst. Es gehöre zu den Pflichten eines Vermieters, auf den ordnungsgemäßen Zustand der Wohnanlage, die Vermeidung von Gefahren und die Einhaltung der Hausordnung zu achten, klärt die Mietergemeinschaft Ulm. Gleichwohl stelle Vonovia die zahlreichen Kontrollgänge ihrer Objektbetreuer den MieterInnen als Hauswartskosten in Rechnung. Die Mietorganisationen aus dem ganzen Bundesgebiet berichten, ist die Vonovia nicht in der Lage, die tatsächlichen Hausmeisterkosten nachzuweisen. Sie legt nicht einmal offen, wie hoch die vertraglich vereinbarten Preise für die einzelnen Leistungen sind, die sie in die Rechnungen an sich selbst schreibt, mit denen sie Forderungen an ihre MieterInnen begründet. Und die Hauswartskosten sind nur ein Beispiel von vielen. Nach der Übernahme des ehemaligen kommunalen Wohnungsbestandes der Stadt Dresden durch die Vonovia verzeichne man einen dramatischen Mietkostenanstieg, ausgelöst durch ungerechtfertigte Mieterhöhungen, stark gestiegene Nebenkostenumlagen und Modernisierungsmieterhöhungen. Das erklärt das Netzwerk Vonovia Mieter Dresden. Weiter, Zitat, für den Mieter ist ein undurchsichtiges Geflecht der Kostenweitergabe entstanden. In gerichtlichen Auseinandersetzungen musste die Vonovia eingestehen, dass mittels dieses Systems Gewinne erzielt werden und Belege für die Kostentransparenz nicht existieren. Meist führten diese Verfahren zur Rückzahlung zu viel geforderter Kosten an die Mieter. Zitat Ende. Dafür ist allerdings ein langwieriger Gang vor die Gerichte nötig oder Einzelfallzugeständnisse auf anderem Weg. Die große Masse der MieterInnen zahlt und die Vonovia setzt ihre Methode einfach weiter fort. Zitat, uns ist aus keiner Stadt ein Fall bekannt geworden, bei dem die tatsächlichen Leistungen und Kosten nachgewiesen worden wären, so der MieterInnenverein Witten. Ein Unding findet das Vonovia MieterInnenbündnis und fordert deshalb unter anderem die Rückerstattung aller Hauswartskosten seit 2016. Wenn sich die Vonovia tatsächlich, wie in ihrem Geschäftsverständnis verkündet, in ganz besonderem Maße ihren MieterInnen und Mietern verpflichtet fühle, müsse sie dieser Forderung entsprechen. Die MieterInnen wissen zugleich, dass die Selbstdarstellung der Vonovia niemals der Realität entsprechen. Zitat, ein Unternehmen, das eine Dividende in Höhe von 37 Cent je Euro eingenommener Miete ausschüttet, kann nicht zugleich ein sozialverantwortlicher Vermieter sein, bringt es der Mietverein Hamburg zu den Interessenskonflikt auf den Punkt. Zitat, aber die Vonovia hält sich zudem nicht an die gesetzlichen Regeln zur Abrechnung von Modernisierungsmaßnahmen und Nebenkosten. Sie reagiert nicht auf Gesprächsangebote, auch nicht auf den offenen Brief unseres Bündnisses. Was bleibt, ist, allen Mieterinnen und Mietern zu empfehlen, ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen. Vonovia muss verklagt werden. Zitat Ende. Internationaler Tag des kleinbäuerlichen Widerstands, 25 Jahre kleinbäuerliche Kämpfe für Ernährungssouveränität. Am 17. April jährt sich das Massaker von Eldorado do Carajás, Brasilien, zum 25. Mal. Damals wurden 19 AktivistInnen der brasilianischen Landlosenbewegung, MST, durch die brasilianische Polizei ermordet. Seitdem wird der Tag transnational als Tag des bäuerlichen Widerstands begangen. Ebenfalls seit 25 Jahren kämpft La Via Campesina, die transnationale Dachorganisation der KleinbäuerInnen, FischerInnen und HirtInnen, für die Verbreitung und Umsetzung des Konzepts der Ernährungssouveränität. Die Bevölkerung aller Regionen sollen das Recht haben, selbst über ihr eigenes Ernährungssystem zu bestimmen. Anbetracht dessen, dass 70% der weltweiten Nahrungsmittel in kleinbäuerlicher Landwirtschaft produziert werden, ist es wichtig, diese Strukturen zu schützen. Kleinbäuerliche Landwirtschaft braucht gesicherten langfristigen Zugang zu Land und Saatgut, denn nur so können nachhaltige und gesunde Lebensmittel für die Bevölkerung produziert und Verantwortung für Luft, Wasser, Böden und Landschaft übernommen werden. Auch die Agrarpolitiken der Industrienationen, InvestorInnen sowie transnational agierende mächtige Agrarkonzerne gefährden weltweit KleinbäuerInnen und in ihrer Existenz. Aber es regt sich auch weltweit Widerstand, schon seit vielen Jahren. In Verbundenheit mit den weltweiten kleinbäuerlichen Kämpfen wird am Samstag, den 17. April 2021, eine Fahrraddemo durch Freiburg stattfinden, um diese Bewegung sichtbar zu machen und auf kleinbäuerliche Alternativen für Ernährungssouveränität in und um Freiburg aufmerksam zu machen. Berichtet werden wird über die bäuerliche Realität der KurdInnen in Rojava unter andauerndem Krieg und Embargo. Wir hören Stimmen aus Chile und Brasilien zur Situation von landlosen ArbeiterInnen in der industriellen Landwirtschaft und dem Zugang zu Land der indigenen Bevölkerung. In Frankreich ist der bäuerliche Widerstand gegen das geplante Atommüllendlager in Buhr harter staatlicher Repression ausgesetzt. Und in Indien formierte sich im vergangenen Herbst die größte bäuerliche Protestbewegung der letzten Jahrzehnte. Hunderttausende BäuerInnen stellten sich gegen eine weitere, die bäuerliche Existenzen substanziell gefährdende neoliberale Agrarreform. Ein Keim der Hoffnung kommt aus Mexiko. Europa um einige Schritte voraus realisieren die Zapatistas in Chiapas bereits seit Jahren eine selbstbestimmte, souveräne und kleinbäuerliche Landwirtschaft. Doch auch dort kämpfen BäuerInnen weiterhin gegen agrarindustrielle Interessen und staatliche Repressionen. Und was passiert eigentlich in Freiburg? Wieso dulden wir die Ausbeutung und Entrechtung der migrantischen Saisonarbeitskräfte, die nun wieder in den Folienwüsten vor Freiburgs Toren Spargel stechen und Erdbeeren ernten? Wie können wir Ernährungssouveränität in und um die Green City Freiburg für alle realisieren, ohne dass Bio, fair und gesund ein Klassenprivileg bleibt, und welche internationalen Kämpfe brauchen dringend unseren Support? Dem wollen wir euch am 17. April mit einer Fahrradtour durch Freiburg mit Start auf der Wiese vom Stühlinger Kirchplatz um 12 bis 15 Uhr auf die Spur kommen. Vermummt euch, heißt es in dem Aufruf von Via Campesina, medizinisch, und haltet den Corona-Mindestabstand ein. Der Haus- oder besser gesagt Anlagenfrieden der Kohlekraftwerke sollte nicht über unser aller Recht auf ein erträgliches Klima stehen, sagt der Klimaaktivist Locke aus Freiburg. Ein Gericht in Mannheim sah es anders und verurteilte ihn am Montag, weil er und andere AktivistInnen sich auf einem Förderband niederließen und so dessen Betrieb verhinderten. Die Identität der übrigen AktivistInnen ließ sich nicht ermitteln. Auf den Hausfriedensbruch legte das Gericht noch einen Verstoß gegen das Vermummungsverbot drauf und eine versuchte Körperverletzung mit einer Nadel, die bei einer Durchsuchung hätte eine Polizeibeamtin stechen können. Die Staatsanwaltschaft sah darin sogar eine gefährliche Körperverletzung. So weit wollte das Gericht aber dann doch nicht gehen. 65 Tagessätze waren schließlich die Strafe in dem noch nicht rechtsgültigen Urteil. Der Kollege Jan sprach mit Locke.
Wir haben letztes Jahr im August, im Sommer, das Großkraftwerk Mannheim zu blockieren. Und dabei saßen wir auf dem Förderband, das zum Block 6 führt, dieses Kraftwerk. Genau, dort waren wir auf der Umfriedung und wurden dann schließlich vom SEK Baden-Württemberg geräumt. Das Block relativ hoch auf dem Boden war und sich die normale Polizei nicht hingetraut hat. Und waren dann anschließend noch im Gewahrsam für 38 Stunden.
War das nicht auch ein bisschen gefährlich?
Vielleicht das auch, aber letztendlich war es immer noch ein, wenn man sagen, 3 Meter breites, diese Umfriedung des Kohlebands war letztendlich 3 Meter breit, das ist weit nicht akut abschlussgefährdet, würde ich sagen.
Also du bist jetzt wegen Hausfriedensbruch verurteilt worden, du siehst es aber anders.
Ja, also es war nicht nur Hausfriedensbruch, ich wurde auch noch verurteilt wegen einem Verstoß gegen das Vermummungsverbot und tatsächlich noch wegen versuchter Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hat mir vorgeworfen, ich hätte eine Nadel in meinem Hosenbund stecken gehabt und hätte sie nicht dazu genutzt, mir die Fingerkuppen zu zerstechen oder dergleichen, sondern hätte zumindest unterbewusst in Kauf genommen, dass die Polizisten, die mich durchsucht haben, sich daran verletzen können. Was sie nicht haben, also ist schon ein relativ passierter Vorwurf. Mein Anwalt und ich haben aber gegen das Ganze argumentiert mit dem Paragraph 34 vom Strafgesetzbuch. Das ist der rechtfertigende Notstand und der besagt eben, dass wenn irgendwie eine Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre oder Eigentum oder andere Rechtsgüter von Menschen besteht, dass es dann legitim ist, an anderer Stelle das Strafgesetz zu übertreten, um eben diese Gefahr abzuwenden. Das haben wir in meinen Augen auch relativ schlüssig herausgearbeitet, welche Folgen der Klimawandel hat, welchen Anteil auch das Klimawandel hat, auch was das GKM für gesundheitliche Folgen für Menschen in der Umgebung hat und so weiter, und haben dann daraus beschlossen, weil ja auch die Politik relativ offensichtlich irgendwie nicht so hinterherkommt, dem Klimawandel was entgegenzusetzen, dass es eben notwendig war, dieses Kraftwerk zu blockieren und also einen zivilen Ungehorsam zu leisten.
Wirst du das Urteil akzeptieren oder dagegen Berufung einlegen?
Das muss ich jetzt noch überlegen, gemeinsam mit meinem Anwalt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um uns das durch den Kopf gehen zu lassen. Jetzt haben wir erstmal froh, dass es vorbei ist und jetzt werde ich das immer im Laufe der Woche weiter überlegen.
Der größte politische Skandal in der Geschichte Italiens ist die Abhörung mehrerer JournalistInnen, AnwältInnen und ihrer MandantInnen sowie die Einschleusung verdeckter Ermittler auf einem Rettungsschiff von Save the Children. Wir sprachen mit Dariusz, einem der Angeklagten der Juventa 10. 2017 wurde euer Schiff, die Juventa, von den italienischen Behörden in Lampedusa festgesetzt. Der Vorwurf, Schlepperei, Beihilfe zum Menschenschmuggel. Der Fall wurde von einer Forschungsgruppe erneut aufgearbeitet in den letzten 4 Jahren. Es wurden Fotos, Videos kleinteilig aufgearbeitet. Aber es gab auch hier keine Beweise auf diese sogenannte Beihilfe zur illegalen Einwanderung oder Menschenschmuggel. In der Zwischenzeit hat die Juventa 10 einige Menschenrechtspreise gewonnen und jetzt, nach 4 Jahren, beginnt der Prozess in Italien. Nach 4-jähriger Ermittlung werden neben Aktivistinnen der Juventa 10 auch Menschen von Ärzte ohne Grenzen, Save the Children, und einer italienischen Reederei angeklagt. Das wird jetzt ein ziemlich großer Prozess. Magst du uns mal einen Ausblick geben, Darius?
Also wir sind selber noch dabei zu verarbeiten, was gerade passiert, muss ich gestehen, weil genau, wir haben uns halt jahrelang darauf vorbereitet, dass gegen uns 10 ermittelt wird und wir wussten immer, es ist nicht klar, ob wir alle 10 vor Gericht kommen oder vielleicht nur 2, 3 von uns oder vielleicht sogar ein paar andere von der Crew noch, von denen wir nicht wissen, dass gegen die auch ermittelt wird. Dass aber aus diesem kleinen, ich sage in Anführungszeichen, kleinen Juventa-Prozess eine volle Breitseite gegen die gesamte NGO-Szene wird, das ist das eine, was uns echt schockiert hat. Eben Anfang März haben wir die Anklage bekommen und eben erfahren, wie du gerade selbst gesagt hast, dass nicht nur wir unter Anklage sind, noch 21 weitere Leute, 2 NGOs und eine Reederei. Das war schon ein ziemlicher Hammer für uns, das zu erfahren. Inzwischen ist auch noch rausgekommen, dass die Staatsanwaltschaft im Rahmen dieser Ermittlungen eben selber die ganze Zeit Verbrechen begangen hat, weil wir haben Akteneinsicht und dadurch haben wir erfahren, dass 15 Journalistinnen abgehört wurden, 5 Anwälte wurden abgehört und das ist natürlich nicht nur in Deutschland, auch in Italien streng, schwerstens illegal. Das heißt, uns werden Verbrechen vorgeworfen, die wir gar nicht begangen haben. Aber um uns diese Verbrechen, die wir nie begangen haben, nachzuweisen, hat die Staatsanwaltschaft selber ein Verbrechen nach dem anderen begangen. Und das alles, im Endeffekt, das Traurige ist ja, das muss man immer sich bewusst machen bei diesem Prozess schon immer, der kostet Menschenleben. Dieser Prozess kostet Menschenleben. Jedes Rettungsschiff, was nicht rauslaufen kann, jeder Retter, jede Retterin, die nicht rausfahren kann, kann nicht verhindern, dass Menschen ertrinken. Und jeden Tag sind Menschen auf dem Mittelmeer in Seenot und ertrinken wegen solcher Prozesse, wegen solcher Sachen. Immer wieder werden Schiffe an die Kette gelegt von verschiedenen NGOs. Auf jeden Fall ist eben aus diesem kleinen Juventa-Prozess ein riesen Prozess geworden und der größte politische Skandal, den es irgendwie in der Geschichte Italiens gibt, laut italienischer Presse. Wird spannend.
Ja, klingt so danach. Habe ich das richtig verstanden, dass auch an Bord der Juventa-Aktivistinnen abgehört wurden, Telefonleitungen angezapft wurden und auch, dass an Bord eines anderen Rettungsschiffes, der Vost Hestia von Save the Children, Angestellte einer privaten Sicherheitsfirma waren, die dann Informationen an den italienischen Geheimdienst gegeben haben? Stimmt das alles?
Das stimmt tatsächlich alles und das ist echt erschreckend. Genau, also die Juventa wurde... Das sind alles einzelne, ich könnte über jede einzelne dieser Geschichten, könnte ich dir 5 Stunden lang was erzählen oder 10 Stunden oder dran sind Bücher schreiben. Es stimmt, dass die Brücke der Juventa abgehört wurde. Es wurde eine Wanze installiert auf der Brücke der Juventa. Da die Nebengeschichte wäre, um diese Wanze installieren zu können, wurde die Juventa aus einem laufenden Rettungseinsatz abgezogen. An dem Wochenende, wo wir nach Lampedusa beordert worden sind, um diese Wanze anbauen zu können, also das haben sie uns nicht offiziell damals gesagt, das haben wir später durch Akten erfahren, dass wir eben an dem Wochenende verwanzt wurden. An dem Wochenende sind im Mittelmeer über 1000 Leute verschwunden, also wahrscheinlich ertrunken, nur damit bei uns eine Wanze angebracht werden konnte. Das mit dem Rettungsdienst, auch das stimmt, mit dem Sicherheitsdienst, das ist jetzt erstmal gar nichts Besonderes. Die großen NGOs, die haben ganze Schiffe immer gechartert, inklusive Mannschaft, und das heißt, da waren einfach so diese Sicherheitsleute mit dabei. Einer dieser Sicherheitsleute, das ist der Initiator von der ganzen Ermittlung gegen uns, das ist Herr Gallo, und der ist Mitarbeiter einer italienischen Sicherheitsfirma gewesen, und der hat bei seinem allerersten Einsatz im Mittelmeer beschlossen, das, was die da unten machen, das sieht irgendwie komisch aus, ich mache mal ein paar Fotos, auf denen man zwar nichts erkennt, aber das sieht komisch aus, und hat dann von sich aus verschiedene Geheimdienste und Polizeieinheiten angeschrieben, die das alle ignoriert haben, weil es halt Blödsinn ist. Der Einzige, der reagiert hat, den er angeschrieben hat, das war Herr Salvini. Und Herr Salvini ist darauf sofort angesprungen, natürlich. Und der hat dann eben Kontakt gehabt mit dem Pietro Gallo und hat dann auch dafür später gesorgt, dass sogar verdeckte Ermittler auf diesen Schiffen eingesetzt waren, um zu beobachten, was da unten passiert. Auch da eine lustige Nebengeschichte. Die Sicherheitsfirma, für die dieser Herr Gallo gearbeitet hat, die ist verbunden mit den Identitären in Italien, also im Endeffekt auch mit Nazis, also da ist ein Schulterschluss zwischen Identitären und Salvini gewesen und das sind die Initiatoren überhaupt für die ganzen Ermittlungen gegen uns gewesen.
drohen ja mehrere Jahre Haft dafür, dass ihr mehr als 14.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet habt. Das ist nur ein Fall, wir haben es gerade gehört, von vielen, wie flüchtlingssolidarische Aktivistinnen kriminalisiert und eingeschüchtert werden soll. Ihr nennt es einen juristischen Krieg. Und eigentlich sollte die Politik vor Gericht stehen für ihre mörderische Abschottungsstrategie. Es klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber gibt es denn Bestrebungen in diese Richtung, dieses ganze Ding mal umzudrehen, was ja eigentlich angemessen wäre?
Also, es wird tatsächlich gerade vom Justizministerium persönlich in Italien gegen die Staatsanwaltschaft ermittelt in Trapani inzwischen, nachdem alles so aufgeflogen ist, was sie gemacht haben, um gegen uns zu ermitteln. Leider ist das natürlich alles rechtlich sehr, sehr schwer. Also es geht, also wir selber sind zu viel zu beschäftigt damit, uns zu verteidigen, um uns um sowas ernsthaft zu kümmern, muss ich leider sagen. Und ja, du hast auch recht, also genau, die Höchststrafe, die uns droht, ist 20 Jahre, was jetzt auch nicht wenig ist. Und vor allem italienische Gefängnisse sind jetzt international auch nicht gerade dafür bekannt, gemütlich zu sein, sag ich mal. Ja, also du hast natürlich recht, es wäre eigentlich müssen ganz andere Menschen auf die Anklagebank. Und ich hoffe, dass da Leute mit mehr Fachexpertise dabei sind, sowas vorzubereiten. Aber also wir sind tatsächlich, also ich meine, zurzeit sind wir noch dabei, ich persönlich bin vielleicht dabei, das alles zu verarbeiten, was gerade passiert. Ich meine, ich weiß das ja erst seit 5 Wochen so ungefähr. Dass ich unter Anklage stehe, dass wir waren ja immer 10 Leute, gegen die ermittelt worden sind, und nur 4 davon stehen jetzt unter Anklage. Ich bin einer davon, das weiß ich erst seit 5 Wochen, auch das muss man ja erstmal ein bisschen verdauen. Und eben vor allem diese ganze, was ich eben erzählt habe, was eben dieser Rattenschwanz, der auf einmal zutage kommt. Ich hoffe, dass eines Tages die wirklichen Verantwortlichen vor Gericht stehen, und ich hoffe, dass nicht zu viele Menschen bis dahin ertrinken, was leider nicht so sein wird, weil es sterben jeden Tag Menschen auf dem Mittelmeer.
Bist du denn zuversichtlich, was euren Prozess angeht?
Sagen wir mal, ich bin zuversichtlich, dass ich diesen Prozess nutzen werde, um genau das anzuprangern, was du eben gesagt hast, nämlich ich werde jede Gelegenheit nutzen, jedes Mikrofon, was mir hingehalten wird, jede Kamera, die mir hingehalten wird, werde ich nutzen, um anzuprangern, was eigentlich verkehrt ist, was eigentlich schiefläuft, und darüber zu informieren, was für Gräueltaten Europa an seinen Außengrenzen begeht. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich zitiere mich da mal selber, ne? Wenn Sie einen Scheinwerfer auf mich richten, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn ich anfange zu singen, sage ich gerade gerne mal bei Interviews, weil das ist das, was wir machen können. Wir werden diesen politischen Showprozess nutzen, um eben der Welt zu erzählen, was eigentlich falsch läuft und wer die Verbrecher sind, und vor allem eben über die Menschen zu berichten, um die es eigentlich geht. Es geht nicht um uns. Es geht um die Menschen auf der Flucht. Es geht darum, dass die Menschen ertrinken. Es geht darum, wie Europa die anderen Menschen behandelt. Ich habe keine Sorge. Ne? Ich habe erstmal, das muss ich ganz klar sagen, selbst wenn ich verurteilt werde, ich bin mir ganz sicher, es werden sofort irgendwelche Kampagnen gestartet, rettet Darius oder Free Darius oder so ein Blödsinn wird sofort passieren. Und ich weiß, wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme, wird mein normales Leben weitergehen. Andere Menschen, Geflohene, sind im Gefängnis. Wenn die aus dem Gefängnis rauskommen, dann werden sie abgeschoben. Und na, das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt in den Medien. Ich bin unschuldig. Gegen mich wird ermittelt wegen Beihilfe zur illegalen Einreise. Es sind in Italien schon über 1.500 Menschen genau wegen desselben Vorwurfs unschuldig im Gefängnis. Aber darüber wird in Europa ja wenig berichtet. Es wird von jedem Boot, was gerettet wird, wird mindestens einer dieser Geflohenen vor Gericht gestellt und wegen Beihilfe zur illegalen Einreise verurteilt. Der Mensch, der am Steuer war. Das ist kein Schmuggler, der hat nichts Illegales gemacht. Das ist einfach der letzte Mensch, der ans Bord gegangen ist. Oder er hat vielleicht nur 2 Drittel bezahlt vom Ticket, was die anderen bezahlen. Ist auf jeden Fall definitiv kein Schmuggler. Es macht sich einfach nur gut in der Verbrechensbekämpfungsstatistik. Und es sind Tausende von Menschen bereits unschuldig im Gefängnis in Italien. Und auch darüber werden wir berichten.
Und diesmal werdet ihr auch gehört und gibt diesen Menschen vielleicht auch eine Stimme eben durch euren Prozess. Ja, dann bleibt nur noch zu wünschen, toi toi toi, Darius von der Juventa 10, die inzwischen noch 4 sind. Noch ein Schlusswort?
Macht alle mit, werdet aktiv, erhebt eure Stimme bei Feiern, bei Betriebsfeiern oder sonst was oder bei Familienfeiern, wenn es dann wieder welche gibt. Aber auf jeden Fall alle, also das ist nicht unser Kampf, das ist nicht unser Kampf von uns 4, das ist der Kampf von der gesamten Gesellschaft für eine bessere Welt. Macht alle mit.
Nachdem sich am 11. April der Tod des rumänischen Erntearbeiters Nicola Bahan, der an Covid-19 erkrankt war, zum ersten Mal jährte und wir im Infomagazin letzte Woche bereits Benjamin Luig vom Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen EVW hörten, wollen wir heute auf die ökologischen Auswirkungen des Spargelanbaus eingehen. Ein Beitrag von Kollege Konrad.
Spargelsaison, die beginnt, und ich habe das Thema immer wieder versucht, ein bisschen zu umschiffen. Das heißt, die Spargelernte, die ist so ziemlich dran. Und ich habe Christoph Schramm am Apparat vom BUND, und ihr beschäftigt euch vom BUND auch mit dem Spargel. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Tag zusammen.
Ja, was ist eigentlich am Spargel so wichtig? Warum ist es so interessant?
Ja, Spargel hat eine recht lange Tradition, ist auch durchaus als Heilpflanze zum Beispiel gebraucht. Warum wir uns mit dem BUND auch mit Spargel beschäftigen, ist der Grund, dass der Spargelanbau durchaus auch mit einigen Problemen behaftet ist.
Ich nehme an, ihr seid weniger bei den Erntehelfern mit dabei, die entsprechend hier Schwierigkeiten haben in Zeiten von Corona, Schwierigkeiten haben, hier ihren Lohn zu kriegen.
Zunächst mal würde ich noch einschieben, dass wir zwar schwerpunktmäßig uns mit ökologischen Themen beschäftigen, aber das heißt nicht, dass uns soziale Themen nicht auch am Herzen liegen. Deswegen ist das Thema der Bezahlung schon auch was mich persönlich interessiert, weil Arbeit muss natürlich so gestaltet sein, dass es für alle Beteiligten fair abläuft, auch im Gehalt. Aber jetzt zu den ökologischen Problemen. Spargel ist ja im Gegensatz zu vielen Ackerkulturen mehrjährig, bis zu 15 Jahre steht auf einem Feld dauerhaft der Spargel. Der Spargel braucht vorzugsweise lockere Böden, also in der Regel hoher Sandanteil, dass der da gut durchwachsen kann, und ist auch ein Starkzehrer. Das heißt, der braucht sehr, sehr viele Nährstoffe, weswegen Spargel auch sehr viel gedüngt wird. In Kombination mit diesen lockeren Böden haben wir dann aber das Problem, dass sobald es da drauf regnet, dieser Boden ja überhaupt keine Speicherkapazität hat und dann diese ganzen Nährstoffe aus dem Dünger einfach durch den Boden durchrauschen und dadurch dann auch das Grundwasser belasten können. Außerdem haben wir im Spargelanbau noch das Problem, dass massiv Folie eingesetzt wird im heimischen Anbau. Das hat einfach damit zu tun, dass man möglichst die Erntephase verlängern will und nach vorne ziehen will, weil es unter den Folien wärmer ist und der Spargel dann früher wächst und auch früher geerntet werden kann. Mit der Folge, dass aber viele Bodenfunktionen, die dann auch für einige Tiere relevant sind, durch diese Folienabdeckung nur noch sehr eingeschränkt sind. Also der Boden nimmt an der Stelle ja gar keinen Regen mehr auf, weil das abgeschirmt ist. Und für die Tiere ist das Problem, dass unter diesen Folien häufig der Tod auf sie wartet, weil sie darunter zum Beispiel ersticken können. Natürlich, wenn es schwarze Folie ist und die Sonne da drauf brezelt, dann hat man da schon recht früh im Jahr auch relativ hohe Temperaturen drunter. Können dann auch Tiere, die da im Boden überwintert haben, aufwecken und etwas aus ihrem biologischen Rhythmus rausbringen. Und das kann natürlich, abgesehen von der insgesamt Plastikproblematik, die wir global haben, dann vor Ort auch zu Problemen für Kleintiere auf dem Acker, die es sowieso schon schwer haben mit der intensiven Landwirtschaft, führen.
Ich habe da gelesen, dass die Bauern zum Teil hingehen und die Folie einfach unterpflügen und dann neue Folie drüber spannen. Was macht denn so ein normaler Bauer mit der Folie, wenn sie nicht mehr gebraucht wird, beziehungsweise im nächsten Jahr?
Ja, also es kommt sicherlich vor, dass da die Folie einfach untergepflügt wird. Da sind auch einfach falsche Vorstellungen ein bisschen vorhanden. Es ist sehr häufig die Rede von kompostierbaren Plastik oder von Plastik, das auf biologischen Rohstoffen basiert. Allerdings ist es so, dass diese Kompostierbarkeit unter sehr speziellen Laborbedingungen getestet wird, die man im Freiland so eigentlich nicht findet. Dadurch dauert der Kompostierprozess in der freien Natur sehr viel länger, als das angegeben wird. Und da, in all dieser Zeit hat man dann eben die bekannte Plastikproblematik auch auf dem Acker, wenn es tatsächlich untergepflügt wird. Oder eben ansonsten, wenn die Folie eingeholt wird, hat man die Probleme dann in der Entsorgung, weil das ja einfach auch gigantische Mengen sind. Wenn man sich vorstellt, wie viele Spargelflächen unter Plastik sind, da kommt schon einiges an Menge zusammen.
Wie kann man überhaupt die Wichtigkeit des, sagen wir mal so, badischen oder baden-württembergischen Spargels einstufen für die Bauern?
Ja, also es ist, ja wie schon gesagt, eine Sonderkultur. Das hat jetzt nicht die Riesenflächenwirksamkeit. In Baden-Württemberg sind etwa 2200 Hektar Spargelanbaufläche mit Schwerpunkten rund um Freiburg, also südliche Rheinebene, und dann noch in Nordbaden, zwischen Baden-Baden und Mannheim. Also insgesamt für die Landwirtschaft hat der Spargel jetzt in Bezug auf die Fläche nicht so die hohe Wirkung, ist allerdings eins der Ackerbauprodukte, mit denen man relativ hohe Marktpreise erzielen kann.
Es werden auch Spargeln aus dem Ausland, sprich Spanien, glaube ich, vor allen Dingen eingeführt. Was ist denn die Problematik hier an der spanischen Spargel? Ihr schreibt hier in eurem Pressebericht, wir sollten eher jetzt erst anfangen, Spargeln zu essen, weil halt die Spargeln, die früher auf den Markt kommen, A, unter der Folie sind und B, ich nehme an, dass es da auch Kritikpunkte gibt an der spanischen Spargel.
Ja, also erstmal noch als Ergänzung, nicht nur Spanien, das kommt tatsächlich auch über den Atlantik rüber. Peru ist ein mittlerweile sehr stark wachsender Spargelmarkt, der auch für den europäischen Markt produziert. Und das maßgebliche Problem sind da eben die Treibhausgase. Also wenn der Spargel eingeflogen wird, hat er etwa 20 so viele Emissionen allein durch den Weg wie der heimische Spargel. Deswegen muss als Verbraucher immer eigentlich gelten, oder als Verbraucherin, Spargel aus regionalem Anbau vor Importspargel. Darauf sollte man unbedingt achten. Und wenn man dann noch die Wahl hat zwischen konventionellem Spargel und biologisch erzeugtem Spargel, dann würde ich auch unbedingt den biologischen Spargel empfehlen, weil man diese Düngeproblematik und auch die Pestizidproblematik da einfach deutlich, deutlich reduziert noch hat. Die unterschiedliche Farbe, kommt einfach darauf an, wie man den Spargel anbaut. Der grüne Spargel, den lässt man aus der Erde rauswachsen, dann kriegt der Licht, merkt es, will das Licht durch Photosynthese in Energie umwandeln und bildet dafür den grünen Farbstoff Chlorophyll. Und wenn man den Spargel nur ausgräbt und die Stängel von unter der Erde holt, dann sind die eben noch weiß.
Das heißt, man sollte dann vielleicht eher den grünen Spargel bevorzugen, oder?
Ja, das heißt nicht zwangsweise, dass der nicht auch unter Folie war, weil der ja schon wachsen muss, bevor er auch unter die Erde kommt. Hat allerdings die Vorteile, dass er deutlich gesünder ist. Also es sind mehr wertvolle Nährstoffe drin in dem grünen Spargel.
Christoph Schramm zum Thema Spargeln.
Am Morgen des 19. März 2021 wurden in Weidenstetten im Alb-Donau-Kreis unweit von Ulm drei Wohnwagen einer Zirkustruppe, zu der auch Sinti gehörten, durch einen Brand zerstört. Zwei junge Männer kamen bei dem Brand beinahe ums Leben. Wir sprachen mit Rana Dischereit, wissenschaftliche Referentin für Politik und Öffentlichkeitsarbeit beim Landesverband Baden-Württemberg, Deutsche Sinti und Roma. Du hast letztes Jahr auch die wissenschaftliche Prozessbegleitung des sogenannten Fackelwurfprozesses in Ulm gemacht. Damals ging es um einen Brandanschlag im Mai 2019 in der Nähe von Ulm, wo eine Fackel auf einen Wohnwagen von kampierenden Roma-Familien, darunter auch eine Mutter mit kleinem Baby, geworfen wurde. Passiert ist der Familie zum Glück nichts und die vier, fünf Täter wurden wegen Vertreibung und gemeinschaftlicher Nötigung, in dem Fall in 45 Fällen, verurteilt. Du hast das letztes Jahr ein historisches Urteil genannt, vor allem weil auch den Angeklagten eben diese rassistischen und antiziganistischen Motive auf jeden Fall vom Richter genau benannt wurden und sie dann zum Beispiel auch zum Besuch der KZ-Gedenkstätte in Dachau verpflichtet wurden. Jetzt gab es in der Nähe von Ulm wieder einen mutmaßlich antiziganistischen Anschlag auf drei Wohnwägen einer Zirkustruppe, zu der auch Sinti gehören. Und die wurden durch den Brand komplett zerstört. Was ist da passiert? Kannst du den Fall erstmal schildern?
Ja, also es handelt sich bisher um einen Verdachtsfall. Das heißt, die Ermittlungen sind bisher auch noch gar nicht zu Ende. Und es wird erstmal alles ermittelt. Davon gehen wir aus. In der Nacht vom 19. März, so gegen 5.40 Uhr, sind mehrere Wohnwagen in Brand geraten. Eine Person ist wach geworden und konnte die zwei anderen Personen gerade noch so aus den brennenden Wohnwägen wecken und die sind dann noch rausgesprungen, sind natürlich mit einem riesigen Schrecken davongekommen. Sie sind nicht körperlich nicht verletzt und in den Autos befanden sich alle Besitztümer, sowohl auch als Arbeitsequipment. Und die Betroffenen selbst gehen eben davon aus, dass es sich um einen Brandanschlag handelt. Die Polizei hat auch einen Brandbeschleunigungs-, also einen Hund eingesetzt, der das versucht hat, also zu erriechen. Und die Familie vermutet dies eben, weil da schon im Vorfeld auch ihnen so verschiedene Drohungen, auch Bedrohungssituationen waren, die sie so gedeutet haben. Unter anderem eben haben sie gesagt, dass der Vermieter und Bürgermeister gesagt hat, wenn sie nicht gehen von dem Platz, dass ihre Wohnwagen in Flammen aufgehen könnten. Dies hat der Bürgermeister aber auch von sich gewiesen.
Jetzt haben wir ja im letzten Jahr im Rahmen dieses Fackelwurfprozesses, des sogenannten, auch einiges über zum Beispiel Nazi-Hooligans gelernt. Es ging ja auch um die Nazi-Strukturen vor Ort, aber da wurde laut zu geschwiegen, wie wir, glaube ich, letztes Jahr es genannt haben. Und Hetze gegen Minderheiten ist im Raum Ulm tatsächlich oder scheint an der Tagesordnung zu sein. Es gab da auch lange keine Stellungnahme vom Bürgermeister. Dann war ein runder Tisch angedacht, das hattest du letztes Jahr im September erzählt. Ist es denn dazu gekommen?
Was den Fall in Erbach-Demmensingen angeht, da ist, es steht noch dieser runde Tisch aus und es steht auch noch ein Treffen mit dem Bürgermeister an, zusammen mit dem Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg.
Und jetzt in dem neuen Fall, gab es da schon eine Stellungnahme aus dem Ort?
Ja, der Bürgermeister war auch vor Ort, auch nach dem Brand direkt. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes ist auch erst mal informiert worden über diesen Verdachtsfall. Es ist ja noch nicht ein bestätigter, Brandanschlag und noch nicht ein bestätigter antiziganistischer Brandanschlag. Es ist aber für uns als Verband sehr, sehr wichtig und gut, so frühzeitig vor Ort zu sein, weil genau diese Tatmotivation eben dadurch auch ins Spiel gebracht wird, weil wir darauf eben aufmerksam machen, dass es diesen Tathintergrund geben könnte. Und dass eben wir dadurch auch irgendwie nochmal diese Ermittlungen quasi da auch nochmal so versuchen zumindest zu zeigen oder zu erwähnen, sozusagen, wir sind da und wir sind auch, wir unterstützen den Betroffenen auch in dieser schwierigen Situation und geben ihnen auch Rechtsbeistand. Und es ist eben auch wichtig, einfach eine Präsenz zu haben und auch klar zu machen, was hier bestimmte Problemlagen auch sind, die vielleicht dem einen oder anderen nicht so bekannt sind. Wir haben aber ein sehr großes Vertrauen darauf, dass die Polizei da umfassend ermittelt, wie sie es eben auch in Erbach-Demmensingen gemacht hat. Das war einfach eine sehr umfassende Ermittlung, die ja auch direkt auf Brandanschlag und antiziganistische Tatmotivation ging. Und so hatte ja auch der Staatsanwalt damals wegen versuchten Mordes angeklagt.
Es gibt ja jetzt seit neuestem auch eine Zweigstelle zur Beratung von Sinti und Roma selbst, aber auch von Institutionen in Ulm. Da geht es um Alltagsdiskriminierung auf Ämtern, bei der Wohnungssuche, auf dem Arbeitsplatz etc. Gibt es da Synergien? Arbeitet ihr zusammen?
Bei der Beratungsstelle in Ulm, ja, das ist unsere Zweigstelle, genau, und auch der Berater vor Ort ist in dem Fall involviert. Er ist ja einfach räumlich auch sehr, sehr nah dran und er hatte auch bereits mit der Familie zuvor Kontakt, weil die ja schon 15 Monate auf diesem Platz sind. Sie haben das Problem, dass sie diesen Ort eben nicht einfach verlassen können, weil es momentan sehr wenige Stellplätze gibt für Dauer, weil das ist ja das Problem. Sie können ja nicht von Ort zu Ort gehen. Da gibt es ja gar keine Möglichkeit, Vorstellungen zu machen. Da wurden sie bereits beraten, was ja auch eben natürlich die finanzielle Situation dadurch angeht, was da eben, wo ja alle davon betroffen sind, die ambulante Berufe haben. Die sind da alle davon betroffen, dass sie jetzt wegen der Corona-Krise einfach keine Einnahmen mehr haben.
Rainer Dischereit, wissenschaftliche Prozessbegleitung hast du gemacht und wirst du wahrscheinlich auch wieder machen, wenn es denn zum Prozess kommt. In diesem Fall, du bist vom Landesverband Deutsche Sinti und Roma und wir hören sicher wieder von dir, wenn es Neues gibt. In diesem Fall. Am 23. April 2018 versuchte die Polizei, einen 27-Jährigen mit Aufenthaltsstatus abzuschieben. Dabei ging die Polizei von Anfang an gewaltvoll gegen den Betroffenen und seiner Wohngemeinschaft vor. gegen die sich solidarisierenden Menschen, welche versuchten, diese rechtswidrige Abschiebung zu verhindern, setzte sie Schläge, Tritte und Pfefferspray ein. Die Initiative Kritische Prozessbeobachtung Witzenhausen, kurz KRIPRO, fordert unter anderem eine Aufarbeitung dieses Polizeieinsatzes. 3 Personen klagen stellvertretend für die Betroffenen der Polizeigewalt. Die erste Klage wurde vom Verwaltungsgericht bereits abgelehnt. Inzwischen liegt die Begründung vor. Der Kollege Flo sprach mit einer Betroffenen.
Die Begründung ist im Grunde genommen, dass unterstellt wird, ich wäre überhaupt nicht vor Ort gewesen. Also bei der Verhandlung der Stellvertreterinnenklage, die ich jetzt stellvertretend für die betroffenen, geschädigten Menschen in der Nacht am 23. April gestellt habe, ging es jetzt erstmal darum, eben zu prüfen, ob diese Klage überhaupt zugelassen werden würde. Und jetzt wurde die eben abgewiesen mit dieser schon relativ an den Haaren herbeigezogenen Begründung eben, dass ich gar nicht da gewesen wäre.
Woran wollen die das denn festmachen, dass du nicht da warst?
Genau, das irritiert tatsächlich ziemlich. Also 2 hervorstechende Argumentationslinien in der Klagebegründung sind einmal, dass angeführt wird, dass die Nachwirkung des Pfeffersprays, was ich in der Nacht mitten ins Gesicht gesprüht habe und was mich auch für eine halbe Stunde eigentlich unfähig gemacht hat, mich irgendwo hinzubewegen, hätten drastischer ausfallen müssen und langanhaltender, als ich in meiner sehr detaillierten Aussage über die Nacht geschildert hätte. Also da wurde angeführt, dass bis zu 42 Stunden und Atemnot so gängig wären bei so einem Pfefferspray-Einsatz. Also diese Begründung liest sich natürlich schon ganz schön inhuman, gerade auch für mich als von dieser Gewalttat betroffenen Person. Und darüber hinaus wird auch die Authentizität des Attests, das ich dann am nächsten Tag in einem Krankenhaus ausgestellt bekommen habe, über meine Verletzungen in Frage gestellt. Und das ist natürlich schon auch relativ schockierend, wenn sich eine Rechtsprechung, also ein Gericht einfach rauslassen kann, so ein vom Krankenhaus ausgestelltes Attest anzuzweifeln.
Was wird denn da angezweifelt? Also vertraut das Gericht dem Krankenhaus nicht?
Das wird nicht unbedingt genauer ausgeführt. In der Befragung hat sich die Richterin irritiert darüber gezeigt, dass das Attest nicht in einem Krankenhaus vor Ort, also in Witzenhausen, ausgestellt wurde, sondern ein paar Kilometer entfernt, da ich am nächsten Tag in Form von einem Arbeitseinsatz eben nicht in Witzenhausen vor Ort war. Da jetzt aber die Authentizität deswegen anzuzweifeln, statt im Rahmen von einer ordentlichen Beweisaufnahme dieser Frage nachzugehen, zeigt für mich und auch für uns als Initiative schon relativ klar, dass von Seiten des Gerichts wirklich nicht besonders großes Interesse an der Aufarbeitung dieses brutalen Polizeieinsatzes bestehen kann.
Jetzt bist du eine von 3 KlägerInnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, deine Klage wurde abgewiesen. Was ist denn mit den anderen 2, die noch klagen?
Ja, also vielleicht kann ich direkt dazu auch noch sagen, dass wir auf jeden Fall in Revision gehen werden und eben Rechtsmittel einlegen werden gegen diese Klageabweisung. Die nächste Instanz wird dann eben der Hessische Verwaltungsgerichtshof sein. Ja, da hoffen wir oder fordern natürlich, dass dieser Polizeieinsatz und die Geschehnisse in der Nacht wirklich gründlich aufgeklärt werden, statt wie das Verwaltungsgericht Kassel das jetzt praktiziert hat, einfach abzuweisen. Und darüber hinaus gibt es eben noch 2 andere Stellvertretungskläger, die eben stellvertretend für die Betroffenen in der Nacht klagen. Die nächste Verhandlung, bei der es jetzt eben wirklich auch eine Beweisaufnahme gibt und mal inhaltlich geguckt wird, ob dieser Einsatz rechtswidrig war oder nicht, die findet am 23. April statt, ironischerweise also am 3. Jahrestag dieser brutalen Nacht. Zu dieser Verhandlung sind dann auch 5 PolizistInnen geladen. Eben, es wird eine Beweisaufnahme stattfinden. Und die Initiative plant eine Mahnwache vorm Gericht mit Redebeiträgen und Plakataktionen und eine Presseanlaufstelle.
Magst du vielleicht nochmal die Initiative nennen?
Wir nennen uns KRIPRO, also Kritische Prozessbegleitung des 23.04.2018 Witzenhausen. Und wir sind eben eine Initiative gegen Polizeigewalt, also im Prinzip ein Zusammenschluss der Betroffenen von Polizeigewalt aus dieser Nacht und zusätzlich noch sich solidarisierender Menschen. Wir fordern, dass die Rechtsverletzungen in dieser Nacht auf jeden Fall lückenlos aufgeklärt werden müssen. Wir wollen dass auf mangelnde juristische Verfolgung von Polizeigewalt eingegangen wird. Also wir fordern, dass sich das auf jeden Fall ändern muss. Wir wollen Rassismus in der Polizei sichtbar machen und darauf aufmerksam machen und eben uns solidarisieren mit ähnlichen Fällen und diese auch sichtbar machen. Und darüber hinaus schließen wir uns auch an so einen Forderungskatalog, der wirklich von sehr vielen Gruppen gestellt wird, die sich kritisch mit Polizeiarbeit auseinandersetzen. Also einmal braucht es ganz, ganz klar mehr Berichts- und Rechenschaftspflichten in der Polizei, also mehr Transparenz über den Einsatz bestimmter Zwangsmittel, wie zum Beispiel Pfefferspray. Dann braucht es auf jeden Fall eine Kennzeichnungspflicht. Es muss klar und eindeutig erkennbar sein, welche Beamten im Dienst sind, damit eben diejenigen, die Straftaten begehen, auch überhaupt identifizierbar sind. Und es braucht eine unabhängige Beschwerdestelle zur Kontrolle der Polizei, wie sie ja auch in verschiedenen Nachbarländern schon existieren und auch von der Wissenschaft schon lange empfohlen sind. Denn was ja bisher passiert, ist, dass die Polizei gegen sich selbst ermittelt und das ist bei dem vorherrschenden Chorgeist in der Polizei höchst problematisch.
Immer da, wo Polizeigewalt auftritt, Leute da reingeraten, ist es ja nicht unüblich, dass im Zweifel eine Anzeige gegen Anzeige steht, weswegen ja auch viele von Polizeigewalt überhaupt gar nicht erst diese Anzeigen. Laufen denn da auch noch Strafverfahren gegen Betroffene von der Polizeigewalt oder von Betroffenen, die eben in dieser Nacht sich gegen diese rechtswidrige Abschiebung gestellt haben?
Eine Anwohnerin, die in dieser Nacht mit ihrem Hund spazieren gegangen ist und zufällig in diese Maßnahme dann verwickelt wurde, ihr wird eben vorgeworfen, dass sie einen Polizeibeamten geschlagen haben soll, als dieser sie sehr aggressiv aufgefordert hat, ihren Hund anzuleihen. Also er soll ja auch wirklich angedroht haben, den Hund totzuschlagen. Da hat eben bereits der erste Strafprozess stattgefunden. Was relativ skandalös ist in diesem Strafprozess, sind zwei Aspekte, die dabei rausgekommen sind. Einmal, dass zwei Anwohner ausgesagt haben, die das Geschehen eben gefilmt haben und aktiv ihre Videos zur Verfügung gestellt haben. Die Polizei die Videos aber in diesen fast 3 Jahren Ermittlungsarbeit niemals gesichtet hat oder auch nicht angenommen hat. Und mittlerweile sind eben die Handys kaputt und somit auch die Videos nicht mehr verwertbar. Darüber hinaus hat der involvierte Polizist ausgesagt, dass die Polizeigewerkschaft am Tag nach diesem Vorfall angeordnet hat, dass die in diesen Einsatz involvierten PolizistInnen keine Berichte schreiben sollen, wie es sonst normalerweise üblich ist.
Sind die nicht verpflichtet, Berichte zu schreiben von ihren Einsätzen?
Eigentlich schon und das ist eben auch gängige Praxis. Und jetzt macht es für uns als Initiative natürlich schon stark den Eindruck, dass sich die Polizei eben sehr wohl bewusst war, dass dieser Einsatz rechtswidrig war und das Videomaterial oder eben angefertigte Berichte gegebenenfalls belastend sein könnten. Und das finden wir natürlich schon sehr schockierend und skandalös.
Ihr habt dann, wenn ich das richtig raushöre, den ersten Prozesstag beobachtet. Das ist ja jetzt vor der Strafkammer dann und nicht vom Verwaltungsgericht. Ist da schon ungefähr absehbar, ob die Strafkammer ähnlich argumentieren wird oder ähnlich auf der Seite der Polizei ist wie das Verwaltungsgericht Kassel? Oder kommt da auch schon von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden Zweifel auf nach eben diesen komischen Anordnungen der Polizeigewerkschaft und der Verweigerung von Beweismaterial?
Tatsächlich hat das keine allzu schockierende Wirkung auf die Staatsanwaltschaft und den Richter ausgeübt. Und jetzt geht es eben darum, dass wir genau dieses Verhalten auch problematisieren, weil ja ganz klar sein muss, dass das aufgeklärt werden muss und dass das Gericht dem nachgehen muss.
Die Geschichte der Roten Hilfe ist immer auch die Geschichte der linken Solidarität, der Solidarität mit den politisch Verfolgten, der von Repression Betroffenen und der politischen Gefangenen. Mit der Gründung der ersten Rote-Hilfe-Komitees im Jahre 1921 nahm die seit heute 100-jährige Geschichte der Roten Hilfe in Deutschland ihren Anfang. Dieses Jubiläum nehmen wir heute zum Anlass, um jetzt mit Silke Markowski vom Hans-Litten-Archiv über die Rote Hilfe von damals bis heute zu sprechen. Das Hans-Litten-Archiv wurde 2005 in Göttingen gegründet mit dem Ziel, Solidaritätsorganisationen der Arbeiterinnenbewegung und der sozialen Bewegung zu dokumentieren. Was ist denn die Rote Hilfe heutzutage, Silke?
Die Rote Hilfe ist ja, ich denke, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen sie eh, eine strömungsübergreifende linke Solidaritätsorganisation mit inzwischen über 12.000 Mitgliedern, die eben von Repression betroffene AktivistInnen aus allen linken Bewegungen unterstützt. Beispielsweise, wenn sie mit Prozessen konfrontiert sind oder Strafbefehle bekommen und Ähnliches. Und eben auch politische Öffentlichkeitsarbeit machen zu einzelnen Repressionsmaßnahmen, zu Gesetzesverschärfungen und Ähnlichem. Und damit ist die heutige Rote Hilfe e.V. Eben nicht eine ganz neue Erfindung. Sie ist in den neuen sozialen Bewegungen der 1970er Jahre entstanden und hatte schon damals dann viele, ich sag mal, Schwesterorganisationen, viele andere Antirepressionsgruppen, die auch Rote Hilfe oder Bunte Hilfe und so weiter hießen. Und sie kann eben auch auf eine lange Geschichte zurückblicken von Solidaritätsstrukturen, die den Namen Rote Hilfe mit dem Namen haben.
Zu dem 100-jährigen Jubiläum wollen wir genau auf diese Geschichte blicken. Und zwar wurden ja am 12. April 21 wurden ja überall Rote Hilfe-Komitees gegründet. Wie kam es denn dazu?
Direkt nach dem Ersten Weltkrieg war es ja überall zu revolutionären Aufständen gekommen. Ich denke, recht bekannt sind beispielsweise die Räterepubliken, aber auch danach kam es ja immer wieder zu revolutionären Erhebungen und sozialistischen Aufständen, die dann staatlicherseits jeweils brutal niedergeschlagen wurden. Dabei gab es jeweils viele Tote, es waren Tausende von AktivistInnen in Haft. Ein Großteil der bei der Niederschlagung dieser Aufstände Getöteten und auch der Inhaftierten waren Männer. Und das waren oft die Hauptverdiener ihrer jeweiligen Familien. Dadurch waren dann die Angehörigen der Gefangenen und Getöteten eben in größter materieller Not. Das war ja damals sowieso eine Zeit, in der sehr viele Menschen aus dem Proletariat unter sehr prekären Umständen lebten. Und dementsprechend gab es dann viele kleine lokale Solidaritätsgruppen, die sich eben um die Gefangenen kümmerten, die auch die Familien der Gefangenen und der Getöteten zu versorgen versuchten. Aber die waren mit der Anzahl der Fälle völlig überfordert. Und im März 1921 verschärfte sich dann die Situation, als der Mitteldeutsche Aufstand, also ein Arbeiterinnenaufstand im Industrierevier zwischen Halle und Leuna, brutal niedergeschlagen wurde. Daraufhin sagte die Leitung der Kommunistischen Partei, dass es jetzt eben notwendig sei, flächendeckende und auch koordiniert und dauerhaft arbeitende Rote Hilfe-Komitees ins Leben zu rufen, um die Solidaritätsarbeit zu verbessern. Und deshalb veröffentlichte die KPD in ihrer Parteizeitung Rote Fahne am 12. April 1921 diesen Gründungsaufruf Hilfe für die Märzopfer schafft Rote Hilfe.
Mhm. Für diese Unterstützungsarbeit, die du ja schon benannt hast, hat die Rote Hilfe wahrscheinlich auch ziemlich viel Geld gebraucht. Wie wurde denn die Arbeit finanziert?
Nun gut, also zum einen versuchten die Ortskomitees, also praktisch die Basisgruppen, durch Spendensammlungen in den Stadtvierteln, bei politischen Versammlungen, bei Vereinsfesten, in Betrieben und so weiter, größere Summen zusammenzubekommen. Das hat in der Anfangsphase, als diese brutalen Massaker an den mitteldeutschen Aufständischen noch in frischer Erinnerung waren, hat das auch sehr gut geklappt. Aber bald ließ dann auch die Höhe deutlich nach. Ein anderes wichtiges Finanzierungsstandbein war innerhalb der KPD extra Spenden einzusammeln. Die Parteispitze hatte auch alle Mitglieder dazu verpflichtet, regelmäßig an die Rote Hilfe zu spenden, um eben die GenossInnen in den Gefängnissen und ihre Familien nicht allein zu lassen. Und ein drittes ganz wichtiges Standbein war die internationale Hilfe. Sehr viele kommunistische Parteien von anderen Ländern oder eben auch Rote Hilfeorganisationen anderer Staaten haben diese Arbeit mit Großspenden unterstützt, einfach weil die Repression in Deutschland damals sehr viel höher war als in vielen anderen Ländern. Gerade diese internationale Hilfe war dann 1923 extrem wichtig. Also die Rote Hilfe-Komitees, die litten eigentlich unter ständiger Finanzknappheit. Mhm. Aber 1923 hat sich dann die Hyperinflation so zugespitzt, dass diese Sammlungen in Papiermark ziemlich wertlos waren und dann nur noch mit den internationalen Dollarhilfen die Arbeit aufrechterhalten werden konnte.
Im November 1923 wurden die Rote-Hilfe-Komitees ja auch verboten. Wie kam es denn dazu?
Also die Rote-Hilfe-Komitees wurden schon immer ziemlich kriminalisiert. Solche Bereiche wie die Familien- und Gefangenenhilfe, die ja eigentlich eine ganz zentrale Aufgabe waren und eben sich auf Bargeldauszahlungen und Sachspenden für die Angehörigen und für die Gefangenen konzentriert haben, die wurden beispielsweise auch schon verfolgt, indem die Komitees mit Geldstrafen und so weiter wegen unerlaubter Sammlungen verfolgt wurden. Weit kritischer war dagegen der Bereich der Hilfe für Untergetauchte. Die Rote Hilfe unterstützte eben auch viele Menschen, die aus Angst vor den Verhaftungen nach dem mitteldeutschen Aufstand untergetaucht waren. Und das war ja eine klare Sabotage des staatlichen Repressionsapparats, die in sichere Bezirke zu schleusen und dort in informellen Quartieren zu versorgen. Und dagegen ging dann der Staat auch sehr massiv vor. 1923 verstärkte sich dann die Repression gegen die Rote Hilfe-Komitees. Der SPD-Präsident Friedrich Ebert verhängte dann den Ausnahmezustand, als es dann im Oktober 1923 auch noch zum Hamburger Aufstand kam, also einem weiteren kommunistischen Aufstand, der staatlicherseits brutal niedergeschlagen wurde, übertrug dann schließlich Ebert die Macht an das Militär. Und daraufhin wurden sowohl die KPD als auch die Rote Hilfe-Komitees im November 1923 verboten. Es setzten daraufhin Massenverhaftungen ein, die eben unter anderem auch die Rote Hilfe-Komitees sehr stark trafen.
Blieben denn diese Rote Hilfe-Komitees trotz Verbot noch tätig?
Ja, also das klappte dann auch weiterhin, obwohl sehr hohe Strafen beispielsweise für Spendensammlungen drohten, blieb die Rote Hilfe in vielen Regionen aktiv. Also in manchen Städten waren die Strukturen dann auch weitgehend durch die Massenverhaftungen zerschlagen worden. Aber insgesamt klappten die meisten Bereiche weiter. Es gab ja auch so halblegale Bereiche, die dann zum Teil ausgelagert werden konnten, wie zum Beispiel der Rechtsschutz für Angeklagte. Die Rote-Hilfe-Komitees hatten ja schon gerade durch die Unterstützung von Untergetauchten einiges an Erfahrungen mit Konspirativität und ich sag jetzt mal Arbeit im halblegalen Graubereich gesammelt. Von daher war das dann etwas einfacher machbar. Es war dann auch dank eben dieser schon erwähnten internationalen Zuschüsse weiterhin möglich, die zentralen Unterstützungssätze auszuzahlen. Also gerade für die Familien und Gefangenen bezahlte die Leitung der Rote-Hilfe-Komitees eben jeden Monat einheitliche Sätze. Und das war nur mit internationaler Hilfe möglich. Aber zu dem Zeitpunkt stellte dann die Rote-Hilfe auch schon fest, dass auf die Art keine dauerhafte Finanzierung gemacht werden könnte, immer am, ich sage es mal, Tropf von den befreundeten Organisationen von auswärts. Und dementsprechend gab es dann bald Überlegungen, vielleicht stattdessen eine Mitgliederorganisation ins Leben zu rufen.
Damit hast du auch perfekt zu meiner letzten Frage übergeleitet. Wie kam es denn zu dieser Gründung der Roten Hilfe Deutschlands als Mitgliederorganisation?
Es ging eben tatsächlich darum, zum einen verlässlichere Strukturen, eine festere Organisation nochmal zu gründen, zum anderen eben um eine stabilere Einnahmesituation. Ne? Es war ja klar, wenn jeden Monat die Leute Beiträge zahlen, dann ist die Finanzierung besser gesichert. Also damals gab ja die Rote Hilfe wirklich Millionen für Familien- und Gefangenenhilfe aus. Und klar, nach dem Währungswechsel war das dann eben entsprechend wieder gesunken, aber das waren ja extrem hohe Summen. Und die Spendenbeiträge oder die Spendensammlungen waren sehr schwankend und sehr unzuverlässig. Und als dann das Verbot der Roten Hilfe und eben auch der KPD Ende Februar 1924 wieder aufgehoben wurde, dann forcierten die Rote Hilfe-Komitees eben auch die Umstrukturierung hin zu einer Mitgliederorganisation. Und am 1. Oktober 1924 wurde dann die Rote Hilfe Deutschlands gegründet, die ja auch heute sehr viel bekannter ist. die dann auch bald zu einer der größten Massenorganisationen der Arbeiterinnenbewegung in der Weimarer Republik heranwachsen sollte und die eben durch die vielen Mitgliedsbeiträge dann auch eine sehr stabile Einnahmequelle für die weitere Arbeit darstellte. Und dadurch, dass sie dann so an Stärke und Größe gewann, eben auch nochmal ganz andere politische Kampagnen und größere Öffentlichkeitsarbeit und so weiter entfalten konnte.
Der letzte Beitrag kam vom Kollegen Johannes und damit sagen wir auch Tschüss vom Infomagazin am 16. April 2021 bei Radio Dreieckland im Studio. Und verantwortlich für die Sendung ist die Maike.